Heinz Ickstadt, Manfred Pfister, herzlich willkommen. Lassen Sie uns beginnen mit Eva Hesse. Eva Hesse hat Pauns Gedichte seit den 50er Jahren übersetzt. Sie hat Pound noch selbst kennengelernt und hat Pound bis zu seinem Tod im Jahre 72 auch häufig getroffen. Die Frage jetzt an Sie beide: Wann sind Sie denn eigentlich auf Eva Hesse aufmerksam geworden? Vielleicht Sie, Herr Pfister, zuerst.
Ich weiß es noch ganz genau. Eines der ersten Bücher, die ich mir selber gekauft habe, waren die Pisaner Gesänge. Da war ich 17 Jahre alt und die waren in dem Modernen Buchclub erschienen. Und da bin ich auf den Namen Eva Hesse gekommen. Ich konnte mit diesen Übersetzungen wenig anfangen, aber ich war sehr, sie waren sehr anmutend für mich, aber ich konnte sie nicht wirklich verstehen. Aber ich habe mich weiterhin beschäftigt. Und dann habe ich etwa 10 Jahre später die Eva Hesse, über gemeinsame Bekannte, persönlich kennengelernt. Und dann waren wir sehr viele Jahre sehr eng zusammen in der Zeit, in der ich also noch in München lebte. Und wir hatten also gemeinsame Projekte um Pound rum, aber auch um die moderne Lyrik. Wir haben gemeinsame Rundfunksendungen gemacht, Bücher geschrieben und so weiter. Und ja, jetzt lebt ja Eva Hesse nicht mehr zu Hause, sondern in einem Altersheim in Schwabing. Und ich besuche sie regelmäßig. Und im Zusammenhang unserer Arbeit an den Cantos haben wir uns auch natürlich regelmäßig getroffen und Details abgesprochen und Ähnliches.
Und die Pisaner Gesänge, das müssen wir vielleicht ergänzen, sind die zentralen Gesänge in den Cantos, den Teil, den Pound geschrieben hat, als er in Pisa in Kriegsgefangenschaft war.
Richtig, das ist eigentlich das Herzstück der Cantos und wohl auch der poetische Höhepunkt dieser 120 Cantos. Er hat sie in Pisa geschrieben und es ist dieser Abschnitt der Cantos, der ihm eigentlich relativ schnell einen weltweiten Ruhm als bedeutender modernistischer Dichter beigebracht hat. Das liegt natürlich schon an dem ungeheuer Bewegenden dieser Cantos, die Situation, in dem sie geschrieben hat. Ihm ist eine Welt zusammengebrochen und Europa ist zusammengebrochen. Und zu versuchen, mit dieser Situation des totalen individuellen und kollektiven Zusammenbruchs zurechtzukommen, das sind die Pisan Cantos.
Wenn ich das ergänzen darf, Pound hat ja immer versucht, seine Subjektivität sozusagen aus der Dichtung herauszuhalten. In den Pisaner Gesängen erlaubte er sich selbst einzubringen, auch selbst in den geringsten Tieren, Ameisen, seine Umgebung, sich selbst wiederzuerkennen. Und das macht diese Cantos besonders bewegend.
Ich merke das schon, man kann über die Cantos mit Ihnen beiden eigentlich gar nicht reden, ohne sofort mitten reinzugehen. Und wir wollen trotzdem erstmal versuchen, noch mal ein bisschen über Eva Hesse zu sprechen. Herr Ickstadt, haben Sie Eva Hesse auch selbst kennengelernt?
Ja, nicht so wie Herr Pfister. Bei mir kam das alles viel später, da war ich schon in Berlin als Professor tätig. Aber dann hat man mich gefragt, ob ich nicht bei einer Anthologie amerikanischer Lyrik mitmachen wollte, der hauptamtlich von Eva Hesse rausgegeben wurde. Und ich bin nach München gefahren, habe sie dort getroffen. Wir haben uns wunderbar verstanden und zusammengearbeitet. Und überhaupt die Kooperation war ein reines Vergnügen.
Ja, also unsere Mitarbeit an den Cantos kam ja dadurch zustande, dass Frau Hesse nach dem Tod ihres geliebten Mannes und nach einer Reihe von gesundheitlichen Zusammenbrüchen eigentlich nicht mehr sich in der Lage sah, dieses Projekt fertigzustellen. Und da war noch einiges zu tun. Da war eben ein Viertel der Cantos noch nicht übersetzt. Und die ganze Edition dieser Cantos-Teile, die aus verschiedenen, über ein halbes Jahrhundert sich hin erstrecken, das etwas zu vereinfachen, zu vereinheitlichen und so weiter, war dann unsere Aufgabe, der wir uns 4 Jahre lang, glaube ich, so gewidmet haben.
Wie hat das denn ganz konkret funktioniert? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Eva Hesse zum Beispiel große Probleme mit dem Sehen. Sie ja. kann nicht mehr lesen zum Beispiel. Haben Sie sich dann gegenseitig Sachen vorgelesen? Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben uns das vorgelesen, denn sie hat ja also das Augenlicht so weit verloren, dass sie nicht mehr lesen kann. Und wir haben also jeden einzelnen Vers eigentlich nochmal uns angeschaut. An den schon längst publizierten Cantos haben wir nur ganz wenig eingegriffen. Aber da waren einige von ihr übersetzte Cantos, die erst noch nicht gedruckt wurden. Die haben wir uns genauer angeschaut. Und auch meine Übersetzung war praktisch jeder Vers mit ihr abgesprochen. Ich hatte auch den Ehrgeiz gehabt, sozusagen so zu übersetzen, dass der normale Leser nicht merkt, hier kommt eine andere Stimme. Ich habe also mit den Cantos und mit der Übersetzung gleichzeitig arbeiten müssen. Ob das gelungen ist, das muss man also erst sehen. Und wir haben gearbeitet in, in ihrem Altersheim, in dieser Altersresidenz, wo sie kurioserweise in dem Flügel für die Demenzkranken war. Und das entbehrte nicht der Pikanterie. Ich dachte immer also an Ezra Pound, der also in dem Elizabeth Hospital für die kriminellen Wahnsinnigen seine Canters geschrieben hat. Und hier sind Übersetzer und Editoren am Werk in einem Flügel eines Altersheims für Demenzkranke, die sich da dem anspruchsvollsten stellen, was überhaupt Übersetzer bewältigen könnten.
Gehen wir noch mal ein bisschen in der Zeit zurück, als Sie also zum ersten Mal beide Eva Hesse kennengelernt haben, über Bücher und auch persönlich. Wie ist Ihnen denn Eva Hesse begegnet? War das eine Pound-Jüngerin?
Also wenn ich da mal zunächst das Wort ergreifen darf, eine Pound-Jüngerin ist sie gewesen und dann doch wieder nicht gewesen. Nicht im Sinne einer fanatischen Anhängerin oder sowas ähnliches. Frau Hesse ist eine ungeheuer kluge Frau und mit ihrer Klugheit geht auch ein großes Maß an Selbstironie und überhaupt Humor einher. Es ist immer ein Vergnügen, mit ihr zu reden. Sie weiß viel und nimmt sich gleichzeitig in dem, was sie sagt, immer auch ironisch zurück. Und das macht die Arbeit mit ihr wunderbar.
Ich habe sie kennengelernt in der Phase, in der ich an der Münchner Universität studierte. Und ich nahm sie wahr als beglückende Folie zu den Dozenten, zu den Professoren, die an der Universität zu mir gesprochen haben. Ja. Erstens schon, weil sie unprätentiös gesprochen hat. Mhm. Ja. Zweitens, weil sie also Denkbahnen ausgeführt haben, die weit also über dieses Disziplinäre hinausgingen, was also meine Professoren zu bieten haben. Drittens, denke ich, weil sie über Literatur redend immer auch über die Gesellschaft, die Politik, über unsere Welt geredet hat, was in der Literaturwissenschaft meiner Studienzeit weitgehend ausgeblendet war.
Sie hat ja nicht nur Ezra Pound übersetzt, obwohl das wahrscheinlich schon mehr als genug wäre eigentlich für ein Übersetzerleben. Sie hat viele amerikanische und englische Lyriker ins Deutsche übertragen. Vielleicht ganz kurz, wenn das überhaupt möglich ist, welche Bedeutung hat Eva Hesse für Literatur und für die Literaturwissenschaft in Deutschland? Herr Ickstedt, vielleicht an Sie die Frage.
Also ich würde denken, es gibt natürlich eine Reihe von sehr guten Übersetzern aus der amerikanischen Moderne, aber trotzdem würde ich denken, sie ist die bedeutendste. Oder zumindest hat sie praktisch die ganze moderne amerikanische Lyrik ins Deutsche übersetzt. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die sie nicht übersetzt hätte.
Ihr Übersetzen war ja auch eine Mission, auch eine politische Mission, den Graben aufzufüllen, den der Faschismus gegraben hat, ja, der ja Deutschland von der westlichen Kultur, von England, Amerika 15 Jahre lang völlig abgeschnitten hat. Das heißt ja eine große Dringlichkeit, einen großen Nachholbedarf und über diese Vermittlungsarbeiten, ja, der Literatur der bundesrepublikanischen Zeit, die ja sehr schnell in relativ selbstgefälligen Attitüden stecken blieb, neue Impulse, Irritationen und so weiter zu geben.
Herr Ickstedt, Sie haben den Preis für Eva Hesse in Leipzig auf der Buchmesse entgegengenommen. Haben Sie denn eigentlich inzwischen Kontakt mit Eva Hesse gehabt? Wie hat sie reagiert darauf, dass sie den Preis bekommen hat?
Also zuerst sagte sie, sie hätte den ganzen Nachmittag am Radio gesessen, aber es sei nichts gekommen. Deswegen war sie völlig überrascht, als Herr Hansen sie anrief. Das ist der Verleger des Archivverlags. Und ich habe sie dann später nochmal angerufen. Da war sie immer noch so bewegt, dass sie kaum reden konnte. Also ich glaube, sie war sehr glücklich. Und das war die Krönung ihres Lebenswerks, dieser Preis.
Es ist ja nicht der erste Preis, den sie bekommen hat, aber sicher der gewichtigste und zum richtigen Moment. Ja? Zum richtigen Moment, zu dem Punkt, wo sich ihr Lebenswerk gerundet hat, dann diese zusammenfassende Ehrung sozusagen.
Deutschlandradio Kultur, Sie hören das aktuelle Gespräch in der Reihe Literatur. Zu Gast im Studio sind die Literaturwissenschaftler Heinz Ickstedt und Manfred Pfister. Sie haben mitgewirkt an Eva Hesses Übersetzung von Ezra Pounds Cantos, die dieses Jahr mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet worden sind. Wir wollen gar nicht drum herum gehen. Man kann zu Ezra Pound auf keinen Fall uneingeschränkt Ja sagen. Das ist bekannt. Ezra Pound, der ist ja eigentlich Amerikaner, hat allerdings seit Mitte der 20er Jahre in Rapallo in Italien gelebt und war ein Anhänger Mussolinis. Er hat sich öffentlich dazu bekannt, er hat während des Zweiten Weltkriegs, muss wohl sagen, berüchtigte Radioansprachen für Radio Roma gehalten, die ganz offen antisemitisch waren. Heinz Eckscheid, Sie haben das Nachwort zu den Cantos geschrieben, zur deutschen Ausgabe der Cantos. Bevor wir darüber reden, wie man Pounds Verse übersetzt, können Sie uns die politische Figur Ezra Pound eigentlich übersetzen? Wie funktioniert das? Hier haben wir ein Werk, das als Meilenstein der literarischen Moderne gilt, aber der Autor ein faschistischer Propagandaregner? Was steckt dahinter?
Naja, also die Moderne hatte sowieso viele Ambivalenzen, wenn es ums Politische geht. Vieles, was bei Pound rechts ist, könnte auch links sein. Die Grenzen sind durchaus verschwommen. Seine Kapitalismuskritik ist vehement und sie ist manchmal von der der Linken nicht zu unterscheiden. Insofern muss man auch noch mal ganz deutlich den Unterschied machen zwischen Mussolini und Hitler. Denn Hitler hat Pound als Hysteriker bezeichnet, während Mussolini eher natürlich in einer falschen Analogie mit einem Renaissancefürsten in Verbindung gebracht hat, von dem er sich sozusagen eine neue Renaissance der westlichen Kultur erhoffte. Und dann, wie zum Beispiel in Texten wie Mussolini und Jefferson, oder Jefferson Mussolini, die Verbindung zwischen der Figur Mussolinis und den Größen der amerikanischen Revolutionszeit, Jefferson, John Adams, gezogen hat, sodass für ihn eine Genealogie des Faschismus existiert, die für die Deutschen normalerweise nicht existiert, weil die Geschichte in Deutschland eine andere ist als die, die er für sich selbst erfunden hat, im Sinne eigentlich einer Renaissance, in der Amerika und Italien den Kern einer neuen Kultur bilden sollten.
Nun sind Ezra Pounds politische Ansichten in sein literarisches Werk und namentlich eben auch in die Cantos eingeflossen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also ein Langgedicht als Trägermedium für gefährliche politische Botschaften? Herr Pfister.
Wenn ich ein Beispiel geben darf, also er erzählt zunächst mal in den chinesischen Cantos über 5000 Jahre Geschichte Chinas, fasst er zusammen in einer bravourösen Tour de Force sozusagen, dem liegt ein Programm zugrunde. China ist immer dann groß, wenn es sich an konfuzianische Werte hält und erfährt Niedergangsphasen, wenn sie konfuzianische Werte verrät. Diese konfuzianischen Werte werden sehr, sehr konkret gemacht über einzelne Einsichten. Also der pflegliche Umgang mit der Natur, ja, Der Reichtum, den die Erde darstellt und die Pflanzen, die Tiere und so weiter darstellen, das wird sehr, sehr konkret. Auch die Vorstellung einer gerechten Gesetzesordnung, dass es darum geht, dass man wenige Gesetze hat, dass die klar sein sollen und für jedermann nachvollziehbar sind. Und nachdem er diese 4000 Jahre chinesischer Geschichte erzählt hat, macht er einen Sprung von der Mitte des 18. Jahrhunderts nach Amerika, in die amerikanische Revolution, zu den Gründervätern der amerikanischen Republik, Adams und Jefferson. Herr Eckstadt hatte schon gesagt, ja, die erscheinen nun sozusagen in der Konstruktion als die Verlängerung Konfuzius, als wiedergeborene Konfuzii, ja. Diese Geschichte kann man dann weiter verfolgen, die amerikanische Republik, ja, verrät nach und nach diese Ideale, die konfuzianischen Ideale ihrer Anfänge. Es muss ein neuer Konfuzius kommen und das ist leider der Mussolini.
Aber wenn ich jetzt noch dazu was sagen darf, das Problem ist natürlich, dass dieser ideale Herrscher und das Paradies, das möglich ist, zu schaffen auf Erden, dass dies immer wieder von einer Instanz bedroht ist und unterwandert wird, und das ist der Drachen des Wuchers oder des Kapitals, der Kapitalsvermehrung. Und Pound hat den Fehler gemacht, in Klischees zu verfallen, die er selber in seiner Kultur gefunden hat, nämlich die des reichen Juden, der Banker ist. Und es gibt einige Cantos, die ich also nicht mit Vergnügen lese, das muss ich sagen.
Und da würde ich jetzt einfach nachhaken. Sie haben ja beide in den 60er Jahren studiert, Sie haben Ihre akademische Laufbahn in den 70er Jahren begonnen. Wie war das denn damals, wenn man sich dazu bekannte, dass man sich für Pound interessierte?
Also man hat sich also vor allem auch interessiert, erstens mal ästhetisch mit Pound, mit diesem Projekt einer ganz alternativen poetischen Sprache und Konstruktion von Gedichten identifiziert. Man hat sich auch politisch mit ihm identifiziert als antikapitalistischer Autor. Eva Hesse hat zu dieser Zeit, typisches Buch der 1960er Jahre, der späten 1960er Jahre, ein Buch geschrieben über die Wurzeln der Revolution, heißt das, ja. Da steht Pound im Zentrum, Pound als der potenzielle Vordenker sozusagen einer linken Kapitalismuskritik, der leider aufgrund von persönlichen Verstörungen und ähnliches, Traumatisierungen, dann den richtigen Pfad verloren hat. Wir haben also sozusagen den potenziellen linken Pound gesehen, mit dem wir uns identifiziert haben. Und den sehe ich immer noch. Ja? Und als solcher hat er also gerade für die Gegenwart eine große Bedeutung. Und ich wollte, dass so jemand wie die Occupy-Bewegung in Amerika den Pound lesen und nicht die Mayflower-Bewegung. Ja?
Herr Pisser, da würde ich direkt anschließen. Wenn man diese Ressentiments, den Antisemitismus abstreicht, dann fällt doch immer noch auf, Ezra Pound hat ein ungeheuer großes Interesse tatsächlich an Wirtschaftstheorie. Der hat offenbar die Klassiker gelesen. Der hat sich mit so alternativen Modellen zu einer von den Banken beherrschten Finanzwirtschaft beschäftigt. Im Jahr 2013, angesichts der europäischen Finanz- und Staatsschuldenkrise, kann man eine Art von Aktualität da reinlesen oder geht das vollkommen gegen das, was Sie eigentlich gerade gesagt haben? Darum lesen Sie Lyrik.
Also ich glaube nicht, dass der Dichter also irgendwie politisch oder wirtschaftlich unbedingt sich äußern muss, aber er kann das machen. Und große Dichtung ist gerade unter diesen Vorzeichen entstanden. Und wir haben in der Gegenwart Dichter wie jemand wie Durst Grünbein zum Beispiel, ja, der sich ja nicht scheut, ökonomische Diskurse, politische Diskurse auch in seinen eigenen Gedichten anzuzitieren. Ja.
Herr Eckstedt, geht das für Sie zusammen? Lyrik und Volkswirtschaft, Poesie und Wirtschaftspolitik? Der Günter Grass hat ja über die Griechenland-Krise gedichtet zum Beispiel. Mhm. Funktioniert das für Sie?
Also ich würde denken, es gibt bei allen Dichtern, oder nicht bei allen, aber bei vielen die Sehnsucht, dass Wort und Tat irgendwie enger zusammengebracht werden müssen. Dass der Dichter die Verantwortung hat, in die Wirklichkeit einzugreifen und sie zu formen. Das ist für Günter Grass zutreffend und es trifft auch auf Pound zu. Und in gewisser Hinsicht ist es schon so, dass in der Gegenwart auch alternative wirtschaftliche Modelle durchgedacht werden, die zum Beispiel bei Silvio Gesell anfangen, dem Schwundgeld und so weiter, weil es eine lokale Alternativökonomie. Was Pound sonst alles versucht hat, als Heilmittel zu fassen, ist wohl letztlich verhaftet in einer agrarischen Vorstellung von Wirtschaft, die wahrscheinlich in der Gegenwart von Ökonomen nicht wirklich ernst genommen wird. Aber es gibt Punkte, wo das Ungenügen am Wirtschaftssystem der Gegenwart immer wieder durchschlägt und dann bei Pound eigentlich eine Stimme findet.
Ja.
Wenn auch eine Stimme, mit der man vorsichtig umgehen muss.
Sie hören das aktuelle Gespräch in der Reihe Literatur. Zu Gast im Studio von Deutschlandradio Kultur sind die Literaturwissenschaftler Heinz Eckstedt und Manfred Pfister. Sie haben beide an Eva Hesses Übersetzung von Ezra Pounds Kantos mitgewirkt. Über die Schwierigkeiten jetzt beim Übersetzen von Literatur und gerade von Lyrik ist natürlich oft geredet worden. Jetzt mal ganz konkret die Kantos von Ezra Pound. Was ist das Problem? Was muss ein Übersetzer hier leisten? Man muss ja eigentlich nur blättern in den Kantos, um zu sehen, dass man offenbar nicht nur die englische Sprache beherrschen muss, sondern auch Griechisch und Chinesisch angezeigt sind.
Ja, also das ist ja ein vielsprachiger Text. Die Poundschen Kantos sind ein vielsprachiger Text. Die stehen zwischen den Sprachen, springen von einer Sprache zum anderen. Große Teile der Kantos sind ja bereits übersetzte Texte. Ja? Wenn man also die Kantos übersetzt, übersetzt man immer wieder auch Übersetzungen. Man ist Übersetzer zur zweiten Potenz. Das heißt dann auch, dass man sich an Pound ständig misst als Übersetzer. Ja? Und vielleicht also Poundsche Übersetzungsvorgaben oder theoretische Vorstellungen zum Übersetzen von Pound übernimmt.
Bevor wir ganz tief einsteigen in die Übersetzungstheorie, Sie haben uns ja ein Beispiel mitgebracht.
Ja.
Eine Stelle, an der wir vielleicht ganz konkret sehen können, welche Schwierigkeiten oder welche Herausforderungen uns Ezra Pounds Sprache stellt. Was haben Sie mitgebracht?
Wir haben da ein spätes Fragment mitgebracht, das durchaus diese Mehrsprachigkeit zeigt, aber nicht so ausgeprägt, dass wir jetzt unendliche Kommentare sprechen müssten. Ja? Und das ist aus den späten Kantos, es ist ein Versuch, in wenigen Versen die Malaise der Zeit auf den Punkt zu kriegen. Ja? Die Zeit ist eben nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zusammenbruch des Faschismus. Soll ich es vorlesen?
Bitte.
Ja.
Das Kante 115.
Kante 115. Die Wissenschaftler packt das Grauen und das europäische Denken steht still. Wyndham Lewis wählte Blindheit und dass sein Verstand nicht stillstünde. Nacht ist unterm Wind in den Nelken. Die Nelken rüschen fast reglos. Mozart, Linnaeus, Sulmona. Wenn unsere Freunde aneinander geraten, wie soll da Frieden sein auf der Welt? Ihre Auffälligkeiten erheitert mich in unserer ganzen Zeit, in meiner grünen Zeit. Eine Spelze, die's umtreibt, nicht mehr, doch das Licht singt alle Wege. Ein Wetterleuchten über den Marschen, wo der Strandhafer zur Flutwelle zischelt. Zeit, Raum, weder Leben noch Tod ist die Lösung. Und der Mensch aufs Gute gebracht, der das Böse bewirkt. In meiner Heimat, wo die Toten gewandelt und die Lebenden ein Pappmaché waren.
Ich muss mal einfach gleich direkt nachfragen. Ich merke schon, dass ich mit den deutschen Wörtern an manchen Stellen Probleme habe. Eine Spelze. Was ist eine Spelze?
Also Eva Hesse geht es bei ihrem Übersetzen um möglichst große Konkretheit. Sie liebt also die alten germanischen Wörter.
Oder bayerischen.
Auch dialektal und so weiter. Sie will, Pound hat mal gesagt, die Aufgabe des Dichters ist, die Sprache der Leute wiederzubeleben. Und das heißt für Eva auch, also ganze Wortschichten, die verloren gegangen sind, wieder zu aktivieren. Sodass sie dann die Spelze nimmt, was sowas wie Spreu heißt, Hülse etwa heißt. Ich glaube, der Zusammenhang macht es schon.
Die Hülse um das Getreide kaufen.
Um das Getreide, die Spreu.
Ja. Aber sie, wenn ich das sagen darf, sie liebt solche Wörter auch, weil sie eine Aura haben. Eine Aura von möglichen Bedeutungen, die aber nicht so ganz klar sind. Und das eigentlich erhöht die Suggestionskraft. Ja. Wir müssen nicht genau wissen, was Spelze ist, um trotzdem diesen Text zu verstehen. Ja. Und so arbeitet Pound selbst. Also es ist gerade...
Ja, aber sie geht oft über Pound hinaus, ganz bewusst. Das finde ich ganz toll. Also bei Pound heißt es Petal, also diese Blüte der Nelke. Wie übersetzt sie? Nelkenrüschen. Das wird dann konkret, das wird also ein Image auch im Pounden-Sinn. Das ist besser als Pound in gewisser Weise.
Oder auch hier zum Beispiel die letzte Zeile, where the living were made of cardboard. Ja. Und sie sagt, die Lebenden aus Pappmaché. Cardboard heißt im Grunde Karton, ja? Und Pappmaché ist so viel lebendiger eigentlich als das englische Wort.
Ebenso am Anfang, das heißt, the scientists are in terror. Das heißt hier, die Wissenschaftler packt das Grauen. Das ist irgendwie noch grauenvoller, aktiver sozusagen. Die werden ganz von einem aktiven Grauen erfasst.
Eva Hesse hat gerne zitiert eine Stelle aus ihrem Briefwechsel mit Pound. Ja. Sie hat ihn gefragt, was er mit einer bestimmten Stelle in den Cantos meint. Er schreibt dann zurück, was er ausdrucken wollte. Und sie schreibt dann wieder an und sagt, aber genau das steht doch eigentlich gar nicht da. Und er antwortet dann, dammit, Sie sollen nicht übersetzen, was ich geschrieben habe. Sie sollten übersetzen, was ich meine. Ja. Kann man das denn trennen? Kann man das Gemeinte und das Geschriebene trennen in der Poesie?
Naja, das Gemeinte, das Geschriebene, das Verhältnis ist ja nicht so eindeutig. Gerade nicht in der Poesie ist es so eindeutig. Ja? Wenn ich den drittletzten Vers, also dieses Fragments nehmen darf, da steht Deutsch da, in meiner Heimat. Ja? Was ist da gemeint, was ist da gesagt? Wo ist denn Pounds Heimat hier? Ist es Rapallo oder ist es sein Amerika, wo in der Tat ja auch die Leute wie Pappmaché herumlaufen? Das weiß man schon gar nicht. Und dann ist es auf Deutsch, dann fragt man sich ja, warum denn auf Deutsch in meiner Heimat? Was soll das? Vielleicht, weil vorher ein Goethe-Zitat kam, um das da fortzusetzen. Oder es Anspielung auf ein Volkslied aus dem Balaton, das die Lanzer gern gesungen haben, in meiner Heimat blühen die Rosen. Was dann so einen schönen, trivialisierenden Effekt reinbringt. Das hohe Pathos.
Im Fall von Pound kann man sich dann eigentlich, oder ist die Versuchung groß, von dem Gemeinden als Übersetzer ein Stück abzuweichen, weil man eben die Befürchtung hat, dass das, was er an manchen Stellen meint, eben politisch falsch ist und mehr als falsch gefährlich ist. Wie macht man das als Übersetzer?
Also ich glaube, Eva Hesse hat das nicht gemacht und sie wäre auch wirklich falsch, es wäre eine falsche Motivation. Sie unterscheidet, obwohl auch das zusammenhängt, zwischen Genauigkeit, die sein muss, und dem Spielraum, den Interpretation eröffnet. Und das Spannende ist, wenn man, also wenn ich eine Übersetzung von Pound höre, weiß ich immer genau, erstens ist es Pound und zweitens ist es Eva Hesse, die übersetzt hat. Sie entwickelt durch diese Spielräume ihre eigene Signatur, an der sie sehr leicht zu erkennen ist.
Wir haben eine halbe Stunde gesprochen über Ezra Pound, über die Cantos und über die Übersetzung von Eva Hesse. Und wir haben gemerkt, dass das sprachlich ein unglaublich komplexes Werk ist. Meine Abschlussfrage wäre, ist Ezra Pound, ist das eigentlich einfach nur Lyrik für Fortgeschrittene? Oder kann man eigentlich die Cantos auch Einsteigern in die Hand drücken? Kann man die, ich weiß nicht, Studenten, Schülern in die Hand drücken? Funktioniert das überhaupt?
Das denke ich schon. Und unsere ganze Mühe, diese einbändige Ausgabe herauszubringen, war just dem gewidmet. Ich kenne viele Pound-Leser und die wenigsten sind anglistische oder amerikanische Kollegen. Das sind Künstler zum Beispiel, das sind Beamte, was weiß ich, aus allen Walks of Life kommen die, die irgendwann mal ein paar Zeilen Pound gelesen haben und dann also Feuer gefangen haben. Und für die also die regelmäßige Pound-Lektüre, ja, Teil der geistigen Nahrung, der geistigen Hygiene, der geistigen Anregung und so weiter. Also die jetzt froh sind, dass sie das Ganze zusammen haben und auch mit Verständnis, Hilfestellungen. Ja.
Zum Beispiel in unserer Nachbarschaft gibt es einen Salon von einem Mann, der mit Literatur eigentlich sonst nichts weiter zu tun hat. Und der hat mich eingeladen, eine Lesung zu Pound gemacht zu machen. Und der sagte, ich mache einen Punkt daraus, dass es die 200. Veranstaltung in meinem Salon ist. Denn ich habe mein ganzes Leben Pound gesammelt und geschätzt. Gleichzeitig muss man sagen, das ist sicher für einen Anfänger eine Lektüre, da muss man eine gewisse Art von Geduld entwickeln. Man muss auch mal, aber das gilt für die Lyrik insgesamt, man muss sein Nichtverstehen ertragen können.
Das nehmen wir als Schlusswort. Heinz Ickstadt, Manfred Pfister, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.